Willkommen bei Emotional Freedom, dein Podcast für deine emotionale Freiheit, dein inneres Wachstum und deine geerdete und alltagstaugliche Spiritualität. Ich freue mich wahnsinnig, diese Mai-Folge mit dir zu teilen, denn Premiere. Ich durfte meine erste Interviewpartnerin hier im Podcast begrüßen und das ist Julia von Seelemut. Sie teilt mit dir und mir ihre Geschichte. Sie war früher magersüchtig und konnte das hinter sich lassen und begleitet heute sogar andere Menschen dabei, es ihr gleich zu tun. Und wie sie das gemacht hat, das verrät sie hier im Interview. Also verpasst die Folge absolut nicht. Ja, sie soll dich inspirieren, sie soll dir Mut schenken, sie soll dich einfach daran erinnern, dass du ungeahnte Ressourcen, Fähigkeiten und Kräfte in dir hast, die es dir ermöglichen, solche schwierigen Herausforderungen in deinem Leben zu bewältigen, hinter dir zu lassen und vielleicht sogar etwas Kraftvolles daraus zu machen. Ja. Und dann springen wir doch gleich rein. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir dein Feedback zu dieser Folge dann im Anschluss mitteilst bei Instagram oder per E-Mail. Bitte mach das unbedingt. Ich möchte wissen, was du davon denkst. Und ansonsten wünsche ich dir wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge. Ja, wir hören uns ansonsten am 1. Juni wieder. Nur das Beste und Tollste und Größte für dich, deine Thea. So, kleiner Trommelwirbel. Das war besser, als ich dachte. Okay, das war jetzt wieder schlecht. Aber heute eine Premiere bei mir im Podcast. Und zwar darf ich heute meinen ersten Podcast-Gast hier begrüßen. Ich freue mich total auf diese Folge selber. Und zwar ist heute die wunderbare Julia von Seelenmut bei mir. Willkommen, Julia.
Ah, danke schön für diese, ja, für dieses herzlich willkommen. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ach, ja, ich freue mich auch. Das ist wirklich spannend und wie gesagt eine Premiere. Und die meisten kenne ich wahrscheinlich schon von meinen Hörern, aber für alle, bei denen das noch nicht der Fall ist, die haben auf jeden Fall was verpasst und die sollten sich auf jeden Fall dein Instagram-Profil angucken. @Seelenmut heißt du da. Und Julia, du hast im Alter von 16 bis ungefähr 22 an einer Essstörung gelitten, an Magersucht. Und hast aber das so unfassbar geil, wovon du uns gleich erzählen wirst, gemeistert und jetzt mittlerweile hinter dir gelassen und begleitest jetzt sogar andere Menschen dabei, dir das gleich zu tun. Und das ist auch der Grund, warum ich dich hier in den Podcast eingeladen habe, weil ich immer wahnsinnig fasziniert bin von Menschen, die aus ihrer ja schwierigen und vielleicht sogar leidvollen Vergangenheit so ein Shift machen und das verändern und das sogar zu einer Stärke machen. Und deswegen bist du heute hier und ich freue mich, was du ja mir erzählst und auch den Zuhörern erzählst und was sicherlich auch andere Menschen dann inspirieren wird, ihren eigenen Weg zu gehen und mit ihren eigenen Themen, vielleicht auch Traumata umzugehen. Und ja, das machen wir heute einfach. Julia, bevor wir so ein bisschen in deine Geschichte eingehen, würde ich dich gerne fragen, wie sieht denn deine Arbeit heute aus? Was machst du denn?
Ja, ich habe gerade mein Psychologiestudium beendet, tatsächlich.
Herzlichen Glückwunsch!
Genau, das lief noch so ein bisschen parallel und ja, habe mich währenddessen sozusagen schon selbstständig gemacht als Mentorin für Essstörung. Seit letztem Jahr auch so ein bisschen den Bereich Trauma. Und ja, ich finde, diese Arbeit ist einfach wahnsinnig spannend. Sie ist abwechslungsreich, es ist immer wieder etwas Neues und ja, einfach mein absolutes Herzensprojekt neben meinem Account, wo ich ganz, ganz viel versuche aufzuklären, so Stigma zu beenden über Essstörungen, über Trauma, über generell mentale Gesundheit. Und ja, ansonsten ist mein Arbeitsalltag recht flexibel. Also es ist zwischen Posts neu gestalten, auswählen, Stories aufnehmen, Klientenberatung, aber auch Zeit in der Natur verbringen, Yoga machen.
Yoga ist immer gut.
Und natürlich, ja, und natürlich auch so diese alltäglichen Sachen, die wir alle machen müssen. Ne? Also Haushalt, Kochen, genau. Ansonsten spielt sich alles von zu Hause ab. Also das ist natürlich auch eine kleine große Ehre. Ich habe keinen langen Arbeitsweg oder sonst wohin, sondern mein Büro immer irgendwo mit dabei durchs Handy. Und ja, also es ist ein sehr abwechslungsreicher Alltag mit ja, vielen unterschiedlichen Input.
Wow. Wow. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum abgeschlossenen Psychologiestudium. Du, noch ein Trommelwirbel hier. Und ja, die Zeiten aktuell sind, also diese neuen Berufsgruppen, die sich so herausgebildet haben, mit so, dass man, ne, Online-Business und dass man Menschen auch über eine Entfernung begleiten kann. Es ist einfach abgefahren.
Richtig.
Ich mache das ja auch und ich denke auch immer, das ist eine geile Zeit. Das ist wirklich
Ja, es hat
super.
natürlich Vorteile, ne? Also man braucht keinen extra Praxisraum, sondern man kann das so schön immer mit dem Laptop machen, den man überall hin mitnehmen kann. Also es ist natürlich schön, dass man auch mal draußen arbeiten kann. Also solche Sachen genieße ich auf jeden Fall.
Wow. Und also du begleitest Menschen, die an einer Essstörung leiden, im 1 zu 1, in einem Coaching, psychologische Beratung in dem Bereich?
Ja, genau so kann man das irgendwo ausdrücken. Also ich finde, ja, es ist natürlich gar nicht so einfach, das so wirklich klar zu benennen, ne? Weil ich jetzt zum Beispiel keine Psychotherapeutin bin, die sagen kann, okay, sie macht Verhaltenstherapie, sondern bei mir ist es so eine Mischung eben aus dem, was ich natürlich vor allen Dingen mitgenommen habe auf meinem Weg. Es ist irgendwo eine Mischung zwischen einem sehr analytischen Ansatz, ja, der versucht irgendwo auch diese Wurzel der Essstörung zu finden. Aber durch diesen Bereich Trauma, den ich jetzt so mit drin habe, arbeite ich halt ganz, ganz viel so körperorientiert. Also dieses wirkliche Spüren in den Körper von Gefühlen, überhaupt Zugang in den Körper zu finden und auch dieses Loslassen, also eben so alte Ängste wirklich abfließen zu lassen über den Körper mit Hilfe von so Traumamethoden eben. Das ist wirklich wahnsinnig spannend und ja, macht das einfach nochmal ein bisschen anders als so eine klassische Gesprächstherapie, die man jetzt vielleicht in einer Therapie macht oder in einer Beratung. Das ist nochmal so. Ja, so was Individuelles.
Ja, und sicherlich auch in deiner Arbeit ein ganz besonderer Wert, so wie ich es auch in meiner erfahre, weil du eine, selbst eine Betroffene bist. Ja, ich glaube, das gibt dem Ganzen, nicht, dass man das, man muss nicht immer selber betroffen sein, um so eine gute Arbeit zu machen, aber es gibt dem doch nochmal einen anderen Touch, weil du wahrscheinlich einen ganz anderen Zugang hast zu den Menschen, die zu dir kommen und einfach auf der Suche nach Hilfe und Unterstützung oder Begleitung sind. Hast du denn noch vor, die Psychotherapie-Ausbildung zu machen? Oder wie hast du da eigentlich gar keinen Plan und machst das auch intuitiv? Wo siehst du dich denn zukünftig?
Doch, doch. Also ich meine, ich habe ja selbst Psychotherapie gemacht, so ist es nicht. Auch wenn ich sehr viel eigentlich mehr den Weg alleine gegangen bin der Heilung, habe ich durchaus auch mal ja, Verhaltenstherapie gemacht und Tiefenpsychologie, auch einen Klinikaufenthalt. Also ich habe das alles irgendwo erfahren und ich habe aber immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es zu sehr auf dieser Verhaltensebene meistens abläuft. Also es ist nicht so auf dieser höheren Identitätsebene, so war, wer bin ich eigentlich ohne diese Essstörung und weg von diesem Ernährungsplan, Essverhalten und diesem ganzen Gedöns. Also das sind so Sachen, die ich mittlerweile mir gar nicht mehr auch so anschaue, weil das ist sowas, wo ich denke, ja, ich kann Ernährungsplan schreiben, ja, als Ernährungsberaterin, aber schlussendlich der perfekte Patient, was ganz oft eben in der Essstörung der Fall ist, die tragen mir da irgendwas ein und dann habe ich das schön ausgefüllt, aber die machen das so und so nicht. Also ich unterstütze die Psychotherapie zwar schon, aber jetzt diesen, das ist ja schon auch ein langer Weg der Ausbildung, den man da geht. Es ist auch durchaus ein finanziell hoher Aufwand, den man da hat für diese Ausbildung. Das möchte ich einfach nicht gehen, weil ich weiß, dass man in diesem Krankenkassensystem natürlich auch gewisse Dinge machen muss, auch wenn man da nicht 100% dahinter steht, weil es halt von der Kasse übernommen wird. Das finde ich durchaus ein bisschen schade, leider, dass zum Beispiel im Coaching nicht unterstützt wird. Also das wäre mein großer Wunsch, dass das irgendwann für alle mehr offen ist, dieses Angebot. Aber jetzt diese Approbation zu machen, das käme für mich auf gar keinen Fall in Frage. Also mehr so an Weiterbildung, Fortbildung, ja, im Bereich Trauma. Ich werde dieses Jahr noch eine Theta-Healing-Ausbildung machen. Also
Spannend.
das sind so Sachen, die ich mache, aber diesen Weg der, ich sag mal, kleinen Abhängigkeit ins Krankenkassensystem, da möchte ich nicht rein.
Wow, spannend. Also da bin ich voll mit dir auf einer Wellenlänge. Ja, weil ich auch lange überlegt hatte, also Psychotherapieausbildung kommt bei mir sowieso gar nicht mehr, auch nicht in Frage, hatte auch eine Therapie und will das auch gar nicht absprechen, um Gottes Willen. Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass die Menschen, die zu mir kommen, ganz oft schon in Therapie waren, ja, oder auch in dem Moment sind und einfach da aber noch mehr brauchen, noch mehr suchen. Und ich glaube, das hat wirklich auch seine Vorteile, wenn man dann noch zu jemandem geht, der komplett da ja, so ein bisschen anders eine Schiene fährt. Dennoch habe auch ich Weiterbildung gemacht im psychotherapeutischen Bereich. Ja, weil da natürlich ganz klar, das ist ja Wissenschaft und da sind wunderbare Techniken und Tools mit drin. Aber ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, um Menschen auch wirklich tiefgreifend zu helfen und zur Seite zu stehen.
Richtig, also
Wunderbar.
ja, ganz klar. Ich würde immer sagen, wenn es denen hilft, dann muss das nicht statistisch belegt sein, ja. Das ist so das, was ich zum Beispiel, als ich mein Reflexionstagebuch geschrieben habe, da habe ich auch versucht, mich mit Dozenten so nochmal zusammenzunetzen und die waren da ja nicht so von begeistert, ne, weil sie gesagt haben, da sind dann Übungen drin, die nicht wissenschaftlich 100% belegt sind oder noch nicht genügend Signifikanz haben. Und das war für mich dann so ein bisschen okay, aber es hilft mir und ich weiß, dass es schon ganz vielen anderen geholfen hat. Also gut, ne, so eine Studie zu führen braucht halt einfach auch super viel Zeit und das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, also es gibt einfach so viel an Möglichkeiten und jeder, gerade als Betroffener, bringt man immer so eine persönliche Note nochmal mit rein an Erfahrung. Das finde ich unheimlich nochmal wertvoller als jetzt irgendwie so ein diagnostischer Leitfaden.
Absolut. Und vor allen Dingen, weil ja nur weil etwas noch nicht wissenschaftlich bewiesen wurde, es ja nicht heißt, dass es das nicht gibt, weil einfach vielleicht auch noch keiner drauf geguckt hat. Oder weil auch kein Interesse daran besteht, weil die Interessensgruppe, das aufzudecken, noch gar nicht groß genug ist, ja, oder weil das Geld fehlt. Also da gibt es ja wahnsinnig viele, viele, viele Gründe. Und ich erachte sowieso den Glauben als unglaublich wichtiges Werkzeug in der Heilung, ne? Also wenn du von etwas, und das ist ja in der Placebo-Studie auch sehr viel diskutiert, aber wenn du von etwas wirklich wahnsinnig überzeugt bist, ja, dass das schon unwahrscheinlich viel machen kann. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen rein. mich würde interessieren, auf deiner Website stand auch, dass du schon bereits in deiner Kindheit dich in deinem Körper nicht wohlgefühlt hast und zu dick fandest. Wie alt warst du da?
Also ich muss sagen, irgendwie ist das so ein, also ich bin, seit ich, sage ich mal, auf der Welt bin, natürlich ist das so, die ersten paar Jahre kann man sich nicht dran erinnern, aber ich weiß schon, dass ich mich im Kindergarten anders gefühlt habe. Also ich war einfach ganz ein anderes Kind irgendwo. Meine Mama hatte mir letztens auch mal erzählt, sie hatte schon, also mein Gesichtsausdruck war anscheinend schon anders, als ich auf die Welt tatsächlich kam. Also er war irgendwie so, als wäre das so irgendwie die falsche Welt, auf die ich gerade gekommen bin. Also, war einfach, ich hatte andere Interessen, ich habe mich anders gefühlt und Schwierigkeiten gehabt, Freunde zu finden. Also es hat sich so ein bisschen durchgezogen und damals waren meine Eltern damit einfach überfordert irgendwo auch und es gab diesen Begriff von hochsensibel und solche Sachen, die gab es halt nicht. Also ich wurde von, keine Ahnung, wie vielen Psychiatern und was weiß ich was angeschaut und die waren aber alle irgendwo so, ja, das ist halt einfach eine Verhaltensstörung oder so. Also es war schon, glaube ich, in mir früh einfach nicht dieses Urvertrauen da, dieses ich werde akzeptiert, ich werde geliebt und angenommen. Und ich glaube, das sind natürlich so Grundbausteine, die später gewisse Probleme ebnen, ne?
Absolut.
Ansonsten war es natürlich auch so, dass mein Bruder zum Beispiel, der kam dann, als ich 4 war, auf die Welt und war mit einer Herzkrankheit geboren worden. Und dann war das natürlich so, dass ich mehr so dieses Schattenkind war, ne? Und meine Eltern da natürlich sehr viel auch nicht zu Hause waren und sehr viel im Krankenhaus. Und das sind natürlich alles so Dinge, die ungünstig sind, sage ich mal. Und das mit dem Körper, das kam so schon in der Grundschule tatsächlich. Also ich hatte schon auch im Elternhaus so diese Betonung auf schlanker Körper und nicht so viel süßes Essen. Also da wurde schon sehr drauf geachtet bei uns. Und irgendwie, ja, ich habe mich einfach in mir nicht wohlgefühlt. Da war einfach nicht dieses Zuhause, dieses, dieses Loslassen, das war da irgendwo nicht da. Und deswegen habe ich dann schon relativ früh, so mit 10, 11, eigentlich mit Diäten angefangen, immer mal wieder Sachen weggelassen, keine Süßigkeiten gegessen. Und man bekommt dann natürlich auch irgendwo Anerkennung, ne? Irgendwo auch schon als Kind, wenn du Sport machst, wenn du nie irgendwie groß Süßigkeiten isst. Also das ist so dieses Vergleichen auch mit anderen Kindern. Das war bei mir natürlich auch da, dieses, warum bist du denn nicht so wie die? Na, warum hast du nicht irgendwie so Hobbys? Warum gehst du nicht so viel raus? Ich war halt ein sehr drinnen Kind, nicht so am draußen spielen. Und das war dann immer dieses, ja, ich bin irgendwie nicht richtig, ne? Also durch diese Kritik. Und ich glaube, das waren dann so diese Bausteine, die einfach später dann auch die Essstörungen gut mit begünstigt haben.
Ja, wow, absolut. Also das dröselt sich ja so ein bisschen auf und war früher sicherlich noch ein bisschen extremer, aber ich denke, das können viele nachvollziehen, dieses Gefühl, anders zu sein und damit nicht richtig. Ja, weil wir ja gerade auch durchs Schulsystem, wir haben so Raster, wir haben so Schubladen und etwas, was der Norm entspricht und alles, was da rausfällt, ja, ist nicht richtig. Ja, also Mathe-Schwächen werden mit Dyskalkulie betitelt. Ja, also da gibt es ja eine ganze Reihe von. Das ist jetzt nicht prinzipiell, glaube ich, schlecht, dass man versucht, Dinge zu benennen. Ja, aber das kann natürlich für diejenigen, auf die das zutrifft, das Gefühl sein, dass ich komplett nicht so bin wie alle anderen. Ja, und da kommt ja immer so eine Urangst heraus, aus dem Sozialgefüge rauszufallen, was dann ja wieder ja, eine Gefahr fürs Überleben tatsächlich in so einem Urinstinkt heraus bedeutet. Ja, wow. Also schon, und das ist ja wirklich zeitig, ne, so anzufangen mit Diäten. Und gerade ist aber auch der Beginn der Pubertät da auch sehr häufig, ne? So der Anfang für solche, gerade bei Frauen wahrscheinlich auch, obwohl das ist wahrscheinlich nur eine Annahme, aber wenn man so seinen Platz versucht zu finden, man nabelt sich immer mehr vielleicht vom Elternhaus ab und versucht, eigenständige Persönlichkeit zu werden.
Ja, also bei mir war das eher so andersrum. Bei mir war dieses Abnabelung nicht so da. Also dadurch, meine Eltern haben sich, also ich hatte dann in der Schule, na, das war dann natürlich auch so das Thema, dass da auch das nicht so gematcht hat. Mathe war auch mein total schlechtes Fach, immer noch, kann ich gar nicht. Aber wir haben Statistik überlebt. Aber früher, früher war diese Schulempfehlung, die man bekommen hat, halt noch verpflichtend. Das ist heutzutage nicht so. Heutzutage ist das so, ne, man kann sein Kind so auf jede Schule mal ausprobieren, sage ich mal. Und bei mir war das aber schon noch so, dass das, was die Lehrer empfohlen hatten, das war dann schon so das, wo man auch hingeht quasi. Und das war bei mir dann eher mehr so, naja, Hauptschule bis Realschule Empfehlung. Und das war für meine sehr hohen Anspruch Akademikereltern überhaupt gar nicht akzeptabel. Und damit ging das Ganze dann schon los, dass das nicht möglich war bei uns im Dorf, dass ich auf diese Schule gehe. Na, weil das für meine Eltern einfach so ein, das geht nicht, das Kind kann da nicht hingehen. Und dementsprechend haben sie dann quasi Lösungen gefunden. Ich hatte dann nochmal einen Schulwechsel in die Schweiz, wo ich auf einer ganz anderen Schule war, so am Waldorfschule in diese Richtung, was ja nicht gut gematcht hat. Das System war auch nicht für mich. Und dann war tatsächlich so, dass ich aufs Internat gekommen bin mit 11. Und das war für mich so eine sehr einschneidende Erfahrung. Also eigentlich so mein erstes Trauma, einfach dieses komplette Getrenntsein von den Eltern, weil ich dann nur noch sehr selten zu Hause war. Einfach, das war weiter weg. Und das war für mich so eine erste schlimme Erfahrung. Und da habe ich damals tatsächlich mehr das Gegenteil gemacht. Ich habe eher mit Essen kompensiert. Also so Süßigkeiten sind dann eher mein Freund geworden, dass ich da ganz viel nachmittags gegessen habe, irgendwo um dieses, ja, diese Trauer und diese Leere irgendwo so ein bisschen zu füllen.
Wow, ja, das nicht richtig zu sein und dann eben auch noch dafür auch noch von der eigenen Familie getrennt zu werden in Form von auf ein Internat. Ja.
Ja, das war dann so dieser Teil. Und ja, ich war nicht so lange dort. Also es waren so 2 Jahre. Meine Eltern hatten sich dann so zwischenzeitlich getrennt. Und dann war ich so bei meinem Papa gewesen. Das war dann auch, ja, ein schwieriges Modell, weil er natürlich überhaupt diese Rolle des alleinerziehenden Vaters nicht kannte und sehr überfordert war. Und da war auch Essen ein sehr treuer Begleiter für mich gewesen. Also war das noch so eine komplett andere Richtung. Und dann, ja, eben so mit 16, das war dann so dieser Schulwechsel. Also ich war dann mittlerweile auf der Mittelstufe angelangt, hatte dort einen ganz guten Abschluss gemacht. Und da kam ich dann aber auch mit diesem Leistungsdenken sehr in Kontakt, weil ich danach eben aufs Gymnasium gewechseln wollte. Man brauchte diesen Schnitt, um da drauf zu kommen. Und da war für mich erstmal dieses, ich muss irgendwie Kontrolle haben, ich muss endlich irgendwie gut sein, um das zu schaffen. Und dann fing das so ganz langsam an, so mit diesen Diätsachen, dass ich wieder mir da so ein bisschen irgendwas herholen wollte, irgendwas, worin ich gut bin. Und das war dann echt ein tolles Gefühl, muss ich sagen, eine Zeit lang, weil ich einfach Leistung erbringen konnte, endlich. Das fiel mir irgendwo auch leicht am Anfang. Ich habe einfach Sachen weggelassen und immer mehr und das ging voll easy. Und das war ja so eine ganz andere Welt, die ich mir aufgebaut habe. Das war so eine Parallelwelt, da kannte ich alles, das war strukturiert und das war halt meins. Das konnte mir ja auch keiner wegnehmen, weil das war ja nur in meinem Kopf quasi. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch so diese, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Pro-Ana-Gruppen.
Ja, hilf mir noch mal auf die Sprünge.
Ja, also es ist im Prinzip, ne, Pro-Ana steht ja für die Magersucht. Also dass man quasi in ihr drin diese Freundin sieht, Ana, ne, und mit ihr gehst du
Stimmt.
dann quasi den Weg, gegebenenfalls bis zum Ende. Also das war dann so eine ganz krasse andere Welt nochmal. Das hat mich dann natürlich noch mehr runtergezogen. Es war dann sehr schwierig, dann auch von außen irgendwo noch daran zu kommen an mich. Also ich glaube, damals waren meine Eltern dann schon auch irgendwann sehr verzweifelt, weil ich einfach kaum mehr was gegessen habe, aber gleichzeitig so besessen war irgendwo, ne, von dieser Krankheit und von diesem, ich, doch, doch, ich kann das alles, ich schaffe das schon, auch wenn ich eigentlich so körperlich nicht wirklich eine Kraft habe.
Ja, also zuerst war das Essen in den jüngeren Jahren eher so eine, was so ein Wohlgefühl vielleicht
Ja,
verursacht
es war
hat, so
so eine Ersatzbefriedigung, würde ich
ein.
einfach. Ne? Es war so dieses, Zucker ist toll, es schmeckt mir. Und dann im Internat gab es keine Aufsicht auch so darüber. Wir hatten unser Taschengeld und das durfte man natürlich frei ausgeben. Und dann bin ich halt einfach damals, ich weiß noch, da gab es diesen Treff 3000. Und da bin ich dann immer hinmarschiert und habe mir Eistee geholt und Weingummis, also so alles Mögliche. Einfach weil, ja, ich das so brauchte als Ablenkung auch. Also ich hatte dann auch so, das gab da kein Fernsehen, aber ich hatte so einen kleinen Nintendo und Handy gab es auch nicht oder Lesen. Und es war für mich einfach so dieses, ja, dieses Geborgenheitsgefühl, irgendwo einfach was zu haben.
Auch so ein Spannungsabbau, ne? Dass
Ja,
man da so
richtig,
in die
genau.
Entspannung mit diesen
Ja.
Hilfsmitteln kommt und mal runterfährt und so, das
Ja.
kenne ich so gut.
Und es
Das
schmeckt
kenne ich
halt
so
auch
gut.
gut, ne? So, also diese weichen Sachen, Pudding und so, das ist halt so ein Herzwärmer irgendwo auch ein
Ja,
bisschen.
ja.
Ja.
So dieses Wohlgefühl, diese Nestwärme so ein bisschen
Ja.
ranzuholen selber. Und dann
Ja.
später schlug das um in Form von Kontrolle behalten, diszipliniert sein. Und nicht mehr einem so ausgeliefert sein, sondern dass das wirklich ein Bereich war, den du in der Hand hattest.
Richtig, also das Kuriose ist tatsächlich, ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nichts von Essstörungen. Also ich kannte das nicht, hatte auch keine Freunde. Und es war tatsächlich ein Schulreferat über das Thema Essstörung, womit ich in Kontakt kam. Und ich fand das einfach spannend, muss ich sagen. Also ich fand das einfach interessant. Da wurde so ein Artikel vorgelesen aus so einem Buch, ne, von so einem Betroffenen. Und ich fand das, wie sie das beschrieben hatte, so dieses Gefühl von Kontrolle und ich bin was wert und so. Ich fand das so interessant, dass ich mir das Buch einfach gekauft habe, das gelesen habe und danach dachte, boah, das ist toll. Ja, also ich bin da und habe dann gedacht, okay, ich kann das ja auch mal so ein bisschen ausprobieren. Also es war tatsächlich sehr skurril, aber ich fand das einfach so faszinierend und so schön, auch so etwas zu haben und so ein Gefühl zu erleben, was ich nie hatte. Und dann dachte ich, okay, na, da kann man das ja mal ausprobieren. Und das war dann natürlich auch ein schlechter Weg des Ausprobierens, aber ja, es war ein Schutzmantel, es war einfach ein Schutz. Also ich war schon damals natürlich unterschwellig, da hätte man schon Depressionen und solche Sachen irgendwo auch diagnostizieren können. Aber das war einfach sehr gedeckelt durch dieses Leistungsprinzip, was ich zu Hause hatte. Also da war gar kein Raum für sowas, sondern ich musste immer in die Schule gehen, auch wenn ich krank war. Und somit kam ich auch gar nie in Kontakt zu mir. Das war immer so, und ich hatte meine komplette Routine und gleichzeitig brauchte ich dieses Ventil, irgendwo da rauszukommen, weil ich schon gemerkt habe, dass irgendwo drin in mir sich was komplett verändert hatte.
Ja, immer über sich hinwegzugehen, ne?
Ja,
Egal was
genau.
ist. Ja. Und in deinem auf deinem Instagram-Profil habe ich natürlich ein bisschen rumgestöbert.
Ja.
Und da sagtest du, dass du aber was heißt aber, also dass dieses, wir alle haben, glaube ich, so ein falsches, klassisches Bild von einer Magersüchtigen, einem Magersüchtigen in uns drin. Ja, also wirklich schon sehr mangelernährt, unterernährt, untergewichtig. Und du sagtest, das warst du aber nie.
Nee, ich war es tatsächlich nicht. Also also dieser sehr akute Teil, das war eben so damals mit 16, das ging so über ein gutes Jahr. Und da hatte ich schon 15 Kilo relativ schnell verloren. Aber ich war halt trotzdem eher so ein, ja, gut normalgewichtiges Kind. Ne? Ich war noch nie eine Bohnenstange gewesen, überhaupt nicht genetisch. Und ich hatte auch nie diese Thigh-Gap erreicht, die ich haben wollte. Und man sah klar irgendwo schon mehr meinen Rippenbogen, man sah es im Gesicht, aber es war nie so wie sehr extreme Bilder, die manche Leute von sich teilen. Das war, ich habe es ja damals einfach nie geschafft, sozusagen. Das war für mich schon auch schwer, weil ganz viele das irgendwo geschafft haben, aber bei mir war immer so dann Richtung 47 Kilo, das war irgendwie so diese Grenze, wo ich nicht rüberkam. Also da war dann irgendwann zum Schluss, also konnte ich das auch nicht mehr so, dieses immer mich fernhalten und immer meine Bedürfnisse widersprechen, hungrig ins Bett gehen, das war irgendwann so anstrengend, dass es dann später tatsächlich schon eher wieder ins Bulimische so ein bisschen fast gekippt ist, weil ich das nicht mehr aufrechterhalten konnte, diese Selbstkontrolle, dieses nie etwas essen und immer nur Wasser trinken, Eiswürfel lutschen und macht, um diese körperlichen Schmerzen auch irgendwo so aufrecht auszuhalten. Aber so, man hat es mir tatsächlich nicht so krass angesehen. Und das war natürlich später, als ich mir dann irgendwann mal Hilfe geholt habe, auch nicht so leicht, weil die natürlich alle so waren, ach ja, du bist ja noch keine Bohnenstange, dann ist es ja auch noch nicht so schlimm. Das war tatsächlich so ein Satz, den eine Vertrauensdozentin zu mir damals gesagt hatte, der ich mich so als allererstes anvertraut hatte. Und das war dann gleich wieder dieses, ich bin nicht krank genug, ne? Also selbst eine Essstörung kann ich nicht. Also selbst da bekomme ich nicht
Versagt.
diese Hilfe. Ja.
Ja, abgefahren. Ja. Dabei, also hatte ich in meiner Ausbildung letztes Jahr auch gelernt, dass eben die meisten sich in diesem Grad auch befinden. Also dass diese, vielleicht auch nochmal für die, die das jetzt nicht wissen, Magersucht ist eben dieses Fernbleiben von Essen, ne? Und
Genau.
wirklich auch sehr abzumagern. Und
Ja.
Bulimie ist sich zu übergeben, nachdem man vielleicht auch Anfälle hatte, Essanfälle hatte,
Richtig,
ne?
genau.
Und dass sich aber Magersucht und Bulimie gerne, also dass sich das auf so einem Grad befindet und sich manchmal auch abwechselt, ne? Und dass deswegen
Richtig.
die Störung dennoch da ist. Und ich finde das sehr bezeichnend, natürlich, dass vielleicht jemand dann zu der Annahme kommt, dass du nicht richtig magersüchtig bist oder dass ja du die Krankheit nicht richtig auslebst oder dir vielleicht sogar etwas einbildest. Das ist ja dann noch mal ein Schmerz obendrauf.
Richtig, ja. Also wir haben halt ein sehr festes Diagnosesystem, was Magersucht betrifft. Ne? Man braucht diesen BMI von kleiner 17,5 oder halt so andere Punkte. Und körperlich hatte ich halt nur in der akuten Phase wirklich so diese, ne, Haarausfall und super niedrigen Blutdruck, ständig umgekippt und so. Also da hatte ich natürlich so viel an Mangelerscheinungen, weil natürlich die Nährstoffe und so alles überhaupt nicht mehr im Lot war. Später war das halt so ein quasi Heilung, auf der ich immer war. Es war immer so dieses angezogene Handbremse. Ich hatte dann zwar schon irgendwo mir alles erlaubt zu essen, aber trotzdem ständig Sport getrieben. Wenn ich irgendwo ein Stück Kuchen gegessen hatte, immer eingespart, aufgespart. Ich wusste noch, wir sind am Wochenende irgendwo hingefahren. Da war ich schon mal, oh mein Gott, ich muss meine Woche planen. Ja, weil wenn ich da mehr esse, irgendwas, was ich gar nicht weiß, was da drin ist, dann muss ich schon spätestens Mittwoch was einsparen. Und also das war so ein unheimlicher Kampf jeden Tag und es hat so viel an Gedanken gezogen, das immer wieder durchzuspielen und wie und was habe ich noch zu Hause und dann hatte ich eingekauft und dann konnte ich es doch nicht essen, dann wird das wieder schlecht und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Also es ist so ein unendlicher Kampf mit sich selbst, den man natürlich auch nicht ansieht, weil ich habe trotzdem sehr gut funktioniert. Ich habe immer gute Leistungen trotzdem noch gebracht und Hobbys gemacht und Fremdsprachen gelernt, also alles Mögliche, bis, ne, irgendwann das einfach so auch gar nicht mehr ging.
Also wirklich das gesamte Denken, der gesamte Tagesablauf irgendwann sich nur um das Thema Essen oder hauptsächlich
Ja.
um das Thema Essen gedreht hat. Und deswegen fand ich auch deine, auch auf Instagram hattest du da so die Verbindung zu einer Suchterkrankung gezogen, was ich so spannend fand, weil gerade was du jetzt erzählt hast, eben auch mit diesem ständig, ne, planen zu müssen, den Tag darauf auszurichten und wann mache ich was und wie und wo, ist ja schon sehr ähnlich mit Suchtverhalten, wo es ja auch immer darum geht, das Suchtmittel zu beschaffen, aber hier ist nicht dein Suchtmittel dann das Essen, sondern das Verhalten an sich, oder wie würdest du das?
Ja, doch, würde ich schon so sagen. Also ich hatte dann, klar, in der Bulimie ist es ein bisschen nochmal was anderes, sage ich mal, als in der Magersucht, aber trotzdem, also ich hatte schon so meine ganz bestimmten Joghurts, ne? Und wenn es die irgendwo nicht gab in meinem Supermarkt, dann war ich da so gefühlt halb am Ausflippen. Also ich war so oft überfordert, wenn ich da reinkam, dass ich fast heulend wieder rausgerannt bin, wenn die irgendwas nicht hatten und dann bin ich andere Supermärkte abgeklappert. Also es ist schon so, dass ich hatte ganz meine strikten Fear Foods, die ich gar nicht essen konnte und es gab halt diese Safe Foods, die gingen. Und wenn die ich aber auch nicht ausreichend zu Hause hatte, machte mich das schon unruhig. Aber ich glaube generell, also auch für Sucht allgemein, also auch Alkoholsucht oder solche Sachen, Sucht löst einen halt immer aus der Realität raus, ne? Also es macht dieses dumpfe Gefühl, es macht den Schmerz irgendwo auch weg und deswegen ist Sucht auch so reizvoll und so lukrativ für die Abhängigen, ne? Weil es ist halt, ja, es ist toll irgendwo, ne? Es macht halt so ein High-Gefühl, wenn du hungerst. Das ist so, das kennt man auch, wenn man joggt und das irgendwo begeisternd findet. Oder auch den ersten Schluck von irgendwas, den ersten Bissen. Es ist halt einfach das Gehirn, was sich auch verändert, ne? Also es verändert sich ja auch von der grauen und weißen Substanz her. Und deswegen ist das halt auch so schwierig, später an diese Patienten ranzutreten und denen noch zu zeigen, wie schlecht diese Krankheit eigentlich ist, ne? Weil diese Ausschüttung von guten Gefühlen von Dopamin, die ist durch das Nichtessen höher als durch das Essen. Und das macht es halt wirklich schwer, einfach da auch zu sagen, hey, dein Herz ist irgendwie vielleicht schon krankhaft verändert. Du solltest was machen, aber man ist so gefangen da drin.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe ja selbst eine Suchtstörung oder gehabt, obwohl ich immer denke, es ist immer alles, also es ist ein Teil von mir und ich bin da immer voller Obacht, ja, voller Achtsamkeit, weil es einfach meine Strategie ist. Aber ich kenne das spricht mich natürlich wahnsinnig an gerade, dieses, wenn es dann eben schon so heftig ist, und bei mir ging es auch mit 11 Jahren, habe ich, glaube ich, mit 11 Jahren habe ich das erste Mal einen Joint geraucht, glaube ich, und ich glaube, mit Kokain habe ich dann mit 16 wieder aufgehört. Also schon auch in der Entwicklungsphase, ja, schon gleich so geprägt. Und es ist tatsächlich so, also was ich festgestellt habe oder wie es bei mir war, ist ganz oft auch, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Also wenn es dann schon auch so schmerzhaft wird. Und man schon merkt, dass bestimmte Lebensbereiche darunter leiden. Ich möchte das eigentlich nicht mehr. Und das fühlt sich nicht gut an und das ist ein Kampf so. Und dann kommen ganz viele Gedanken, die dir eben erzählen, warum du es doch noch mal machen solltest. Vielleicht nur heute, vielleicht nur diese Woche.
Ja,
Ja, und du ringst
das
die
kenne ich.
ganze Zeit. Das ist so ein Kampf. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, okay, nur noch heute, wo du dem nachgibst, entsteht ein, da kribbelt's mich gleich wieder, da entsteht eine Euphorie, weil du weißt, dass du gleich dein Zielobjekt wieder hast. Und du kriegst richtig so eine Euphorie. Und wenn du es dann konsumierst, kommt ganz schnell so ein Scham- und Schuldgefühl. Oder ab einem gewissen Punkt, wo du sagst, boah, wieder versagt. Komplett. Und das ist immer so ein auf und ab, so völlig Adrenalin-Junkie-mäßig. Und du hast absolut recht, dass mit solch einem Verhalten natürlich etwas gedeckelt wird, etwas kompensiert wird. Und gerade Drogen, die es ja bei mir waren, die sind natürlich ein Rauskatapultieren aus der Realität. Etwas, was in einem ist, wegmachen, überdeckeln, manipulieren, nicht haben wollen, ne? Und komplett das Bewusstsein auch und die Emotionen zu verändern, weswegen es so schwierig ist. Ja, da irgendwann wieder den Absprung zu schaffen.
Ja, nee, also ich habe Gänsehaut, ne, bei deinen Worten. Das fühle ich auch total. Ich hatte gerade auch so dieses Bild, also gerade so später, als ich schon ja ein bisschen mehr mich distanziert hatte von der Essstörung, aber trotzdem ein so krasses Bedürfnis hatte, was zu deckeln und auch mich nicht zu spüren, weil das ging überhaupt gar nicht, war für mich natürlich auch sowas wie Selbstverletzung tatsächlich auch ein Thema. Also es war auch so ein Jahr lang, war in der Therapie auch ganz schwierig. Die sind dann natürlich auch immer so, ja, lassen Sie es, hören Sie es auf, ne? Aber das war auch immer dieses, ja, noch einmal, ne? Also so nochmal irgendwo am Abend oder so.
Lassen Sie es, hören Sie auf, wenn das so einfach wäre.
Ja, also damit hatte ich dann auch zum Schluss tatsächlich nochmal zu tun, weil als Essen, das konnte ich irgendwo nicht mehr weglassen, ne? Oder einfach nicht mehr so stark, wie ich das früher mal konnte. Also diese Willenskraft, das war einfach nicht mehr so da, weil diese Krankheit nicht mehr so da war, aber ich brauchte trotzdem irgendwas anderes, ne? Und dann sucht man sich halt so sein Ventil. Und das war auch wieder dieses,
Die
naja, was
Verschiebung,
könnte
ne?
es sein? Ja, richtig. Und da bei mir natürlich das sehr prägend war, dieses, man sieht es mir ja nicht an, dass es mir schlecht geht, war irgendwann in meinem Kopf so dieser, so ein Samen, sage ich mal, ne? Man könnte ja sich irgendwo krank machen. Na, also so ganz klassisch erstmal mit irgendwas Banalem. Und das
Ja.
hat sich dann schon echt immer so gesteigert, dass ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwie das jetzt nach außen bringen. Also ich wollte mich nicht selbst verletzen. Also um diese Spüren ging es gar nicht, weil es war schon sehr schmerzhaft, es war überhaupt nicht toll. Aber ich wollte irgendwie, dass irgendjemand da draußen das einfach mal sieht und sagt, hey, warum hast du denn da an deinen Arm irgendwelche Kratzer?
Ja.
Na, also, dass irgendjemand da dahinter schaut. Und das war halt irgendwo schwierig, weil das mir keiner immer so, da war einfach keiner. Die rennen einfach alle an einen vorbei. Ne? Und man sagt dann, ja, okay, es war eine Katze oder so. Ne? Aber
Ja.
irgendwo dachte ich mir, das hätte man schon sehen können, wenn man dahinter schauen möchte.
Ja, absoluter Hilfeschrei. Ja.
Ja.
Ohne dass man wirklich aktiv um Hilfe bitten kann. Auch etwas, was
Richtig.
ich erst lernen musste, zu
Ah,
sagen,
ja.
ja, siehst du. Ja,
Ja.
genau. Bitte hilf mir, hier ist irgendetwas.
Ja.
Und wie ich das in meiner eigenen Geschichte erfahren habe und es auch bei vielen Menschen so ist, ist oftmals ein gewisser Leidensdruck nötig, so ein,
Ja.
ja, so ein absoluter Tiefpunkt vielleicht auch, der dann erst wirklich die Energie auch gibt, um etwas zu verändern, um diese Verhaltensweisen zu durchbrechen. Ja, hattest du
Ja.
solch einen Punkt? Und wenn ja, wann
Durchaus,
war
ja.
der?
Ich hatte tatsächlich zwei absolut, also ein Tiefpunkt war natürlich schon damals in der akuten Phase. Also es war so das erste Mal recovern war so nach anderthalb Jahren Krankheit. Und da habe ich mir tatsächlich irgendwann nachts mal diese Frage gestellt, vor dem Spiegel auch, wo ich irgendwo mich mehr mal gesehen hatte als sonst. Und da habe ich mich dann auch gefragt, will ich leben oder will ich sterben? Das war für mich schon eine intensive Frage, aber eine sehr wichtige Frage auch, ob ich das weitermache, weil ich wusste, irgendwann macht das mein Körper nicht mit, auch wenn man es mir nicht so ansieht, also von den Organen her und alles. Und da war dann irgendwo mal so ein erstes Aufwachen und so ein erstes, okay, ich muss irgendwo wieder mehr essen und irgendwie das hinkriegen, wie auch
Also wäre
immer.
deine
Das
Antwort
war so
eher
das.
ja gewesen, also sterben möchte ich doch nicht.
Ja, also so weit war ich dann tatsächlich nie. Also es gab für mich immer so dieses, ich möchte es meinen Eltern auch nicht antun. Das war damals so für mich auch so eine wichtige Komponente.
Auch
Einfach, weil ich das.
so prägnant für so Menschen mit solchen Geschichten und Schicksalen, ne?
Ja.
Wegen meinen Eltern nicht. Das
Es
ist
ist so
ja schon,
ambivalent bei mir
ja.
gewesen. So auf dieses Einzelne, ich hatte wirklich schon früher so viel Wut und Hass teilweise auch auf meine Eltern, aber
Ja.
dieses, naja, sie haben schon ein krankes Kind und wenn jetzt noch ein Kind ganz geht, dann, also mein Vater war so eh schon sehr belastet und ich wusste einfach, der packt das nachher nicht. Also das ging für mich auch nicht, ich will da nicht schuld sein, ne? Das ist ja,
Ja.
also es war so verschoben einfach, ne?
Ja,
Und
ja.
das war so der erste und damit bin ich dann schon erstmal auch in diesen Heilungsweg gegangen, wenn auch nicht richtig und auch völlig alleine damals tatsächlich. Also ich hatte damals noch überhaupt keine Hilfe aus der Essstörung, sondern habe einfach so von heute auf morgen eigentlich sowas wie normal anfangen, ja, angefangen zu essen. Das war so das Erste. Und dann war tatsächlich, das ist jetzt noch gar nicht mal so lange her, 2018, war noch mal im Studium, dass ich da im Praktikum, wo sich das so gesteigert hatte, dieser Leistungsdruck und ich so viel gemacht habe und innerlich war das so am Kochen, dass ich da auf den anderen Tag ins komplette Burnout bin. Also da ging dann gar nichts mehr und danach war das auch wirklich 2 Tage später in die Klinik für 7 Wochen. Und das war aber auch wichtig für mich, dass ich zum ersten Mal rauskomme aus diesem Umfeld, weil ich kann es mir selbst nicht geben und zurück ins kranke Umfeld geht halt auch nicht. Und es war dort wichtig, mal unter diesen anderen Menschen auch zu sein, denen es halt auch nicht gut geht. Aber auch, dass es nicht schlimm ist. Ich hatte mal so Angst vor Therapie und vor Psychiatrie, weil das bei mir so sehr schambehaftet war, ne? So, dann gehst du dahin zu diesen
Wieder nicht richtig.
Verrückten. So, ne? Wenn es nach meinen Eltern geht, dann sind das ganz komische Menschen und ne, all solche Sachen. Und das war für mich wirklich schlimm damals, weil ich mich auch ganz alleine eingewiesen habe und ganz alleine auch dahin gefahren bin und gegangen. Aber
Wow,
wichtig.
dürfen wir das kurz mal würdigen? Ja, wenn wir jetzt eben auch noch über, also wie hast du das geschafft? Und das ist, finde ich, immer so faszinierend, wenn, wenn dieses Raus aus der Opferrolle, also du weißt, wie ich das meine, ja, aber man kann sich ja auch so etwas hingeben, ja, aber diese Selbstverantwortung einfach an sich ranziehen, diese, ich mache jetzt was und trotz der ganzen Widerstände, die in mir sind, weil ich weiß, das gefällt meinen Eltern nicht und die Gesellschaft war, ist ja auch noch nicht so weit, dass das sagt, ja, geh doch mal, es wird besser, aber es ist noch nicht gut, zu sagen, ich mache das jetzt. Und dann in so jungen Jahren, ja, abgefahren. Richtig geil. Also wirklich, ja, ich bin da immer fasziniert.
Also rückblickend muss ich sagen, bin selbst von mir immer noch beeindruckt, dass mein Körper das so, ich weiß gar nicht, wie ich diese 5 Wochen Praktikum damals geschafft habe, bis es dann so war, keine Ahnung. Es ist sehr wie in so einem Nebel, ja, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, es war für mich damals einfach, weil ich so in dieser Depression auch war und in diesem Burnout, dass es für mich entweder nur so das ganz andere Schlimme gibt oder halt irgendwo dieses. Und ich war damals in so einer Therapie gewesen dann und ich hatte mich schon lange im Voraus mal auf diese Klinik beworben und da haben mir sehr viele von außen auch erstmal zusprechen müssen. Und selbst mit dem Brief war ich so, nö, ich gehe da nicht hin. Aber irgendwo, also als dieser Zusammenbruch kam, das war für mich so etwas, was ich halt davor nicht erlebt hatte, weil mein Körper so stark immer war. Also auch durch die Essstörung. Das ging alles ohne Schäden, hat sich alles erholt, aber so dieses dann gar nicht mehr können und überhaupt auch nicht mehr zugänglich sein für irgendwas, das war für mich dann, okay, irgendwie musst du jetzt dich selbst retten, weil es macht sonst keiner. Ne? Also ich war ja auch, ich habe 400 Kilometer weit weg gewohnt von zu Hause. Also es war auch am Anfang heimlich und niemand wusste das. Und es wäre sonst auch keiner gekommen. Also ich hatte weder einen großen Freundeskreis noch einen Partner. Es gab nur das, ne? Weil die Therapeutin, das ist nicht so einfach, jemanden einzuweisen heutzutage. Ne? Da musst du erstmal schon sehr viele Faktoren stimmen. Und das war dann, also da habe ich zu gut für gelogen in der Therapie, wie gut es mir ging. Aber es war
Das kenne
wichtig
ich.
dort. Ja, aber ich muss sagen, ich habe da in der Psychiatrie meine besten Freunde kennengelernt. Das war tatsächlich einer meiner schönsten, ja, Aufenthalte, sage ich mal, ja, weil es war wie so ein Jugendherberge, so ein bisschen. Da sind so viele Gleichgesinnte und ich habe da so viel erfahren und kennengelernt, auch über mich und dieses überhaupt, ich komme da auch nicht mehr raus. Ne? Also ich durfte die ersten 2 Wochen ja auch nicht alleine rausgehen und das war dann wirklich dieses Endgültige auch. Ich bin da jetzt drinne. Aber das war schon für mich eine sehr wichtige Erfahrung und ich schaue da tatsächlich auch mit so einem lachenden und weinenden Auge zurück, einfach weil das so diese Kombi aus dem, was wir waren und wie es uns ging, das war schon schön irgendwo auch. Auch wenn es uns schlecht ging, war es einfach so, du musst da nichts erzählen, du kannst auch weinend durch die Gänge rennen, ne? Und alle verstehen das irgendwo und das war halt für mich so ein Ankommen irgendwo auch.
Wundervoll. Wie wichtig würdest du mit dieser Erfahrung auch der Verbindung mit Gleichgesinnten geben? Also wie wichtig für den Heilungsweg findest du, sich mit anderen zu verbinden?
Sehr wichtig. Also ich bin kein Freund von Gruppentherapien damals gewesen, weil das war für mich dann so dieses, ich weiß nicht, jeder steht dann so im Pranger gefühlt. Und dann ist es so, ich kenne das noch aus diesen Morgenkreisen, so, naja, sag mal eine Zahl von 0 bis 10. Ne, 0 ist schlecht, aber 10 ist auch nicht gut. Und das habe ich gehasst. Also jeder soll dann so eine Zahl sagen und dann ist man so eine 3 oder eine 4. Also das fand ich nicht schön, aber einfach dieser Austausch mit anderen. Also das halte ich einfach für das fast Wertvollste, was es gibt, ne? Weil man ist nicht alleine. Jeder, also selbst, ne, jedes Verhalten, was man denkt, das ist so absurd. Irgendjemand hat es bestimmt schon mal auch gemacht. Ich glaube, es war für mich auch ganz wichtig, auch in der Essstörung. Es gibt so viele, ja, krasse Verhaltensweisen, irgendwie trotzdem zelebrieren sie alle. Und es war einfach schön. Es war ein offener Raum und man durfte einfach da sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sich selbst auf diesen Weg der Heilung begibt, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen oder auf Instagram, ne, da kann man sich ja auch heutzutage so viel vernetzen und austauschen.
Super.
Und das finde ich einfach, das ist toll, ja.
Ja, das ist wirklich was wert. Also damals, vor noch, weiß ich nicht, noch nicht allzu vielen Jahrzehnten, 10, 20 Jahre, konnten Betroffene schon ziemlich allein sein mit ihrem Thema. So, ne? Heutzutage ist die Schwelle, wirklich Kontakt aufzunehmen mit Gleichgesinnten, viel geringer. Sobald
Ja.
man ein Handy oder irgendwas mit Internet hat, kann man schauen in Foren und sich austauschen. Das ist wirklich ein Geschenk unserer Zeit, meiner Meinung nach.
Ja,
Und ich
es
finde
gab es auch
absolut, dass
nicht.
diese Entschuldigung.
Alles gut. Nee, es gab es einfach auch nicht so zu meiner
Nee.
Zeit, ne? Und zu deiner wahrscheinlich auch nicht.
Nee, gar nicht. Also ich habe dennoch gar nicht so viel über Internet dann später gemacht. Also so eine Leidensgeschichte ist ja nicht nur, die war dann 1998 und ne, sondern das ist ja ein Zeitraum. Und am Anfang war sowas gar nicht da. So eine leichte Art, sich mit anderen zu verbinden. Und später habe auch ich in Form von Selbsthilfegruppen Verbindungen mit anderen Menschen gehabt. Und was, und ich finde das auch einer der wichtigsten Punkte im eigenen Heilungsprozess. Was es nämlich macht, ist, oftmals leiden wir aufgrund, nicht nur aufgrund der Symptome, die so eine Störung ja mit sich bringt, sondern aufgrund der eigenen Sichtweise auf das, was wir haben. Ja, so wie du meintest, jetzt bin ich auch noch schwach oder nicht richtig oder ich bin krank, ja, und muss jetzt vielleicht sogar in eine Klinik. Ne? Du hast ja auch gesagt, deine Eltern waren da gar nicht offen für und das ist ja gang und gäbe gewesen und teilweise immer noch so. Und was dann, und da haben wir selber ja auch so ein Bild von uns und von anderen.
Richtig,
Und
genau.
wenn wir uns dann aber mit den anderen, die dasselbe oder das ähnlich durchmachen wie wir, verbinden, dann bröselt sich das so ein bisschen auf. Und wir sehen, das sind wundervolle, liebevolle Menschen teilweise, ja. Und das gibt uns dann wahrscheinlich selber auch so ein gutes Gefühl, dass wir gar nicht so falsch sein können. Und wir haben immer Menschen, die absolut verstehen, wovon wir reden, denen
Ja.
wir uns nicht so stark erklären müssen. Da ist einfach schon eine Gemeinsamkeit da, die verbindet. Und das macht es dann in diesem Kreis, kriege ich gleich wieder Gänsehaut, so heilsam. Eben, und das ist auch etwas, was ich immer anderen empfehle und auch euch da draußen, wenn ihr irgendetwas habt, sucht euch Menschen, denen es ähnlich geht oder die da schon mal durch sind.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich so unterstützend und ja, wertvoll.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Also, das ist, glaube ich, auch das, was so dieses Coaching oder ne, Beratung von jemandem, der schon da steht, wo man gerne hin möchte, der da halt
Ja.
auch durchgegangen ist, so wertvoll macht, weil man, glaube ich, nicht überlegen muss, ob diese Worte derjenige jetzt versteht. Ne? Also, ich glaube, Essstörung, also als ich damals meiner Therapeutin so ein bisschen was davon erzählt habe, auch von dieser anderen Welt, dann war die war völlig schockiert. Die saß so neben mir und die hatte noch nie was von Proana gehört und saß dann da so und dachte, okay, ich muss das erstmal googeln. Und die war völlig geschockt einfach darüber. Also, das wird halt auch in keinem Lehrbuch irgendwo beschrieben und das kriegen die natürlich auch so nicht mit. Ja, und ich glaube, da ist so eine ganz hohe Dunkelheit einfach auch in diesem Krankheitsbild.
Weil es nicht ihr Thema ist. Weil
Ja.
es nicht ihr Thema ist. Ne? Und es natürlich wahnsinnig viel Eigeninitiative erfordert, sich dann mit diesen Dingen zu beschäftigen, wenn die nicht Teil des Lehrplans waren. Ja? Und
Richtig,
es gibt aber
ja.
auch viele gute Therapeuten, Coaches, psychologische Berater, was auch immer. Die aber natürlich, wenn sie dann Menschen, wenn sich Menschen an sie wenden, die ein bestimmtes Thema haben, was sie noch nicht kennen, die sich dann aber auch wirklich da reinknien und
Genau.
auch im Internet gucken und machen und tun. Also es ist auch möglich, auch wenn man das noch nicht erfahren hat. Aber ich kenne das Gefühl in dem Moment, und das hat aber mit der eigenen Verletztheit zu tun. Ich weiß auch noch in meiner Therapie, die ich mit Anfang 20 hatte, die war eine Katastrophe und auch nicht zu Ende gemacht. Und ich glaube, die hat mich noch mal retrau, also die hat mich noch mehr traumatisiert, dass dieses Gefühl, dass das, was ich gerade erzähle, zu viel ist für die Therapeutin oder dass sie nicht versteht, was ich meine oder dass sie von etwas noch nie gehört hat, gleich noch mal so ein Ding ist, wie du bist. Sowas von komplett falsch.
Ja, also da muss ich gerade an das Bild denken, weil ich hatte leider dann also sehr viel, also als es um diesen Traumabereich bei mir ging, war die auch sehr so ein bisschen lost. Also sie hat dann zwar angefangen so mit klassischem EMDR und solche Sachen und das war für mich aber, die super schnell dissoziiert ist, komplett traumatisierend, weil ich Schwierigkeiten hatte, wieder zurückzukommen. Und ich hatte auch, also ich durfte dann so Briefe schreiben an Mutter und solche Sachen und die war jedes Mal, die saß so heulend neben mir. Und ich war immer sehr überfordert, weil ich hatte so dieses Bedürfnis, sie zu trösten. Also ich war einfach
Hey.
so abgekoppelt von meinen Gefühlen, dass ich das gar nicht verstehen konnte, warum sie weint.
Ja.
Na, und die war also, ich weiß auch nicht, ich habe die auch abgebrochen. Also ich weiß auch nicht, ob sie danach selbst irgendwie vielleicht Hilfe brauchte, ja. Aber ich fand das auch, also es war schon sehr intensiv, ne? Also
Ja.
weil ich auch dachte, okay, meine Story, das ist anscheinend doch too much. Es geht über so diese klassischen Sachen raus und es sind so viele Sachen. Es ist dann schon manchmal, ja. Aber ich glaube auch für die andere Seite schwer, ne? Also wie gehe ich damit um? Also ich meine, klar, als Coach ist man nicht ganz so in diesem Distanzrahmen wie als Therapeut, da darf man ja auch nichts von sich erzählen, ne? Und auch keine Berührung und solche Sachen. Klar, das ist nochmal was anderes, aber ich finde, ja, es ist trotzdem nicht leicht. Also jetzt, wo ich auf der anderen Seite, sage ich mal, stehe, gibt es natürlich schon auch Stunden, die ich hatte, wo es wirklich um Schicksale ging, wo ich auch dachte, okay, ja, muss ich auch erstmal durchatmen, da muss ich auch erstmal mich gerade sortieren, wie ich damit umgehe, auch als Coach.
Ja, absolut, absolut. Ich hatte das Glück oder ich habe das Glück, so eine tolle Ausbilderin zu haben. Also ich bin ja an einer Heilpraktikerschule, mache aber meinen Heilpraktiker für Psychotherapie nicht, lege die Prüfung nicht ab, also weil ich auch in dieses Bild nicht rein möchte, auch wenn ich dann sagen könnte, ich mache Psychotherapie, aber ich möchte das lieber so behalten, so wie du es auch machst in dem Bereich. Aber die war immer so großartig, weil die Problematik, dass die Therapeuten sehr distanziert sind, teilweise sehr angestrengt distanziert, insbesondere wenn sie merken, da kommt etwas hoch, dem Patienten oder Klienten noch mehr das Gefühl gibt, nicht richtig zu sein. Und wir haben da auch sehr stark in der Ausbildung gelernt, was ich so großartig finde, eben das Thema Mitgefühl und Mitleiden, also da einen Unterschied zu machen. Ja, was ist jetzt das Thema von meinem Klienten, Patienten und was ist meins, ja, und wenn ich merke, dass es in mir drin selber eine Wunde andetscht, dann gehe ich zu meiner Supervisorin oder zu meinem, und lass mich da, aber das hat nichts mit meinem, so, und das ist aber auch okay ist, auch mal Gefühle zu zeigen, weil man mitfühlt, ja, aber natürlich nicht so wie bei deiner, so zusammenzubrechen.
Ja, also gut, das waren halt auch so Sachen, ne, wo ich glaube, also ich weiß es nicht. Klar, also ich, das ist halt auch so unterschiedlich, ne? Also jeder Therapeut regelt das auch für sich, aber genau, man muss sich halt auch frei machen, dass man es nicht mitnimmt in den Alltag, weil wir natürlich auch irgendwo uns abgrenzen müssen. Ne? Wir sind halt nicht verantwortlich für das Ergebnis unserer Klienten, sondern wir können immer nur mitgehen ein Stück auf diesem Weg.
Ja, absolut. So wie du nicht verantwortlich bist für deine Eltern. Ja,
und ja, was richtig. Auch etwas, was ich sehr lange erstmal lernen musste. Ich kann meine Eltern nicht retten. Das war wirklich so. Also da habe ich sehr viele Jahre dran gebraucht. Aber es macht jetzt natürlich sehr vieles freier. Einfach, weil es nicht mehr so komisch verdreht ist. Ne?
Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, hat mich auch sehr angesprochen, dass wenn ich mich jetzt umbringen würde, egal wie, aktiv oder eben schleichend, indem ich diese Störung weiter so auslebe, kann ich nicht machen, weil das kann ich meinen Eltern nicht antun. Die haben schon ein krankes Kind, finde ich so bezeichnend und spricht selber, das ist ein Teil auch, warum es zu der Störung kam, weil es zeigt, wie sehr man sich verantwortlich fühlt für die Gefühlswelt der Eltern, was für ein Kind nicht sein sollte. Ja, nicht in diesem Maße. Und ich kenne das zu gut. Ich hatte sehr oft Suizidgedanken in meinem Leben. Und das nicht machen zu können, weil ich die Verantwortung für andere hatte, war selber ein Schmerz. Dass ich nicht die Freiheit habe, mein Leben zu beenden. Also nicht, dass ich es hätte machen sollen. Du weißt, was ich meine.
Aber nee, ist es bei mir exakt auch so gewesen. Ne? Also das ist halt auch immer dieses, ja, sehr schwierig auch in der Therapie anzusprechen, weil das ist immer so dieses, sobald dieses Wort, dann ist es immer so dieses, haben Sie ein lebensüberdrüssiges Gefühl oder haben Sie das Gefühl, ne? Ich liebe dieses Wort lebensüberdrüssig. Es hat immer so...
Manchmal am Tag, ja, natürlich.
Ja. Ja, also das darf man nicht zu oft einbringen tatsächlich. Ne? Also es ist je nachdem, aber alle gucken mich immer dann so, oh mein Gott, okay, sie hat dieses Wort gesagt, jetzt müssen wir gucken. So, na, haben Sie schon irgendwelche Gedanken oder Vorpläne? Ne? Also es ist immer sehr schwierig auch einfach. Natürlich, es ist etwas, ich glaube generell das Thema Tod ist einfach bei uns in unserer Gesellschaft in Deutschland oder auch so in diesen westlichen Ländern einfach, damit wachsen wir nicht auf. Ne? Man geht vielleicht mal zu einer Beerdigung als Kind, aber selbst da wurden wir eher ferngehalten. Ja. Also das ist halt, schwierig, ne? Und dann einfach auch für viele so ein absolutes Tabu. Also, was vielleicht eher später im Alter wiederkommt, ne? So, wenn man dann irgendwie keine
Ahnung. Was nicht sein sollte. Also, richtig, ich finde es so wichtig, dass wir uns dem Tod annähern, der Thematik des Todes, weil es genauso wie die Geburt zu unserem Leben dazugehört, die Vergänglichkeit. Und weil wir ein großes Bestreben danach haben, in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, zu überleben. Das heißt, eine Angst vorm Tod ist immer latent vorhanden oder unbewusst vorhanden. Wir streben immer danach, nicht zu sterben, weiterzumachen. Und wenn wir davor natürlich wegrennen, beziehungsweise uns dessen nicht bewusst sind, dann haben wir natürlich einen großen blinden Fleck, was unsere Bedürfnisse auch angeht und was unsere Bestrebungen auch angeht, dass wir oftmals gar nicht wissen, warum tun wir, was wir tun.
Ja, also ich glaube, es ist halt ein sehr schwieriges, ne, Thema. Also auch so, ja, Sterbehilfe und so. Es ist halt, ach ja, ne, also es ist gerade auch so im Bereich von psychischen Erkrankungen. Ich habe auch Patienten kennengelernt, die auch, ja, ne, also Wünsche und Sachen hatten. Und es ist schon, ja, schwierig in unserem System. Aber ich glaube, es ist auch so ein großes Thema, in das man natürlich sehr abdriftet. Ne? Wenn man sich dem öffnet, kann man dann natürlich auch eine ganze Folge wahrscheinlich zu machen.
Ja, genau, machen wir ein anderes Mal. Aber es ist dennoch, also ich finde es einfach so ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil bei mir so mein Punkt der Veränderung war, als ich so eine falsche Krebsdiagnose hatte, ungefähr so 6 Monate, dachte ich, ich hätte Lymphdrüsenkrebs. Und das hat natürlich bei mir alles verändert. Das war so richtig so ein. Ja, mein ganzes Denken, mein Blick auf die Welt und warum wir leiden und ja, so. Aber machen wir in einer anderen Folge. Dann jetzt noch würde ich gerne wissen, ob du so ein bisschen runterbrechen kannst auf ein paar Punkte, was entscheidend ist, um in die Heilung zu kommen, um Störungen oder leidvolle Herausforderungen, Schicksalsschläge hinter sich lassen zu können. Was braucht es dafür?
Ja, ich glaube, das Erste, was auch in der Beratung, was ich merke, was ich am meisten unterstützen und fördern muss, ist dieses Commitment. Ne? Also für sich loszugehen und ja, sich nicht selbst zu sabotieren, weil es natürlich in der Essstörung sabotiert man sich ja immer selbst. Ne? Es geht immer so dieses Warten auf den perfekten Tag, nur noch mal einmal die Zahl sehen und solche Sachen. Also habe ich auch jahrelang gemacht, aber schlussendlich, man liegt abends im Bett, ne, oder die Sachen brechen weg im Umfeld, in der Beziehung und man wüsste, was man tun könnte, aber man, ne, geht nicht los aus dieser Angst vor der Angst eigentlich, dass irgendwas passieren könnte. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man losgeht auch wirklich, ne? Also nicht sagt, okay, ich gehe dann los, wenn ich das erreicht habe, wenn ich krank genug bin, wenn irgendwas ist, also man sollte quasi so, ja, mehr leben nach diesem, okay, was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufwache? Ja, also
Da haben wir
ist ja
es
mit
wieder.
der Essstörung durchaus, ja, aber ist ja mit der Essstörung durchaus auch möglich, ne? Irgendwann kommt vielleicht der Tag, wo es nicht mehr so reversibel ist.
Ja.
Und das war für mich eigentlich auch immer wieder dieses, okay, ich muss es heute machen, ne? Also nächste Minute, wenn der Zeiger sozusagen auf die 12 springt, das habe ich schon öfters mal gemacht. Also dieses, okay, neue Minute, neuer Anfang oder auch morgen, ja, also das, egal was heute war, auch wenn es halt wieder schlecht lief, morgen kann ich es ja wieder eigentlich komplett neu bestimmen. Also dieses für sich losgehen, vielleicht auch ein Warum haben, wobei ich dieses Warum ist auch mal schon so ein bisschen ausgelaugt, ne?
Manchmal ergibt sich
Manchmal hat
das auch
man.
erst.
Richtig, ja. Also es ist, man kann natürlich Gründe haben, für die man losgeht erstmal. Später ist es vielleicht auch man selbst. Das ist natürlich eigentlich das Wichtigste, dass man sich selbst nicht aufgibt und sagt, okay, auch wenn, ne, meine Kindheit komplett scheiße war, theoretisch kann man, seine Eltern kann man nicht aussuchen, aber man kann halt später seine ganzen Freunde aussuchen, seinen Partner, seine Partnerin. Und ich glaube, das ist so diese Ressource, die man sich halt immer wieder vor Augen halten muss. Also man kann das Blatt theoretisch immer komplett wenden. Also ich würde sagen, ist meine Biografie theoretisch, ne, so, auf jeden Fall. Also ich, klar, ich hätte damals auch da bleiben können, wo ich war, ne? Ich hätte mit diesen Krankheiten, die ich alle so toll hatte, diagnostiziert, so eine ganze schöne Liste sagen können, okay, ich wechsle immer wieder zwischen Therapie und ja, Klinik oder was auch immer. Und ich kann mich ja darauf auch ein bisschen ausruhen, ne? Weil ich habe halt meine Störungen. Also wenn ich halt nicht arbeiten kann, so wie andere, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich bin halt krank. Aber das wollte ich nicht. Also ich wollte mich nicht ausruhen auf diesen Diagnosen, die ich hatte. Also so dieses, man braucht diesen Antreiber in sich, der sagt, okay, egal was für eine Störung du hast, es ist halt, du musst kämpfen, ja, also weitermachen.
Also ja, ich bezeichne das immer gerne als Selbstverantwortung und wem
Ja, richtig,
Verantwortung
genau.
auch ein zu großes Wort ist. Manchmal ist das so. Bei mir war das als jemand, der immer zu viel Verantwortung für andere hat,
Ja.
war Selbstwirksamkeit immer so
Ja.
wichtig, dass ich nicht, ich kann nicht alle Verantwortung an dem Therapeuten abgeben, an den Arzt abgeben, an meine Familie abgeben, an das Schicksal abgeben, sondern ich habe sehr,
Richtig.
sehr, sehr viel selbst in der Hand und darf losgehen, für mich selbst
Ja.
zu kämpfen und einzustehen, ja.
Ja, also ich würde sagen, Selbstverantwortung, genau, das war das Stichwort, was mir gefehlt hat. Und ich glaube, also als ich mich mit diesem Thema Selbstverantwortung beschäftigt habe, auch so ein bisschen eine Stufe höher der spirituellen Ebene und man sich so bewusst macht, dass man auch alles, was man leider so durchlebt und an Störungen bekommt, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise selbst anzieht. Also es war für mich erstmal so, oh mein Gott, ich habe mir doch mein Trauma nicht ausgesucht. Na, also warum sollte ich das wollen? War es für mich aber gleichzeitig auch gut, weil dann kann ich ja theoretisch auch den ganzen Rest meines Lebens verändern und bestimmen. Ne? Also wenn ich das anziehe, um daraus zu wachsen oder halt immer wieder endlich mal aufzuwachen, mir diese Wunde anzuschauen. Und ich hätte das ja auch durchaus früher tun können, ne? Aber ich habe es halt nicht, sondern ich brauchte dieses wirklich am Boden liegen und so viel Schlechtes halt auch durchmachen, um zu sagen, okay, jetzt machst du es halt anders. Und ich glaube, das müssen ganz viele Leute auch machen. Dann kann man auch alles ändern, dann kann man eben auch alles Positive anziehen, wovon man träumt. Aber man muss sich natürlich auch eingestehen, okay, ich bin irgendwo verantwortlich für das, was halt auch passiert ist, ne? Auch wenn es hart klingt.
Ja, das war für mich am Anfang auch, als ich so stark mit meiner Vergangenheit identifiziert war, mit meiner schwierigen Kindheit und mit den Dingen, die mir passiert sind. Das ist wirklich so eine Art von Opferrolle und das ist gar nicht böse gemeint. Ich war da auch drin und ich weiß, wie schwer das ist. Und bis zum gewissen Alter sind wir ja auch einfach abhängig und wir sind
Richtig,
ausgeliefert, ja. Aber irgendwann müssen wir diese Nabelschnur wieder durchschneiden, diese emotionale Verbindung und erkennen, dass wir erwachsen sind und dass wir wahnsinnig viel Eigenverantwortung leider haben für die Situation. Und ich bin ja tatsächlich auch der Meinung, und das habe ich am Anfang gar nicht, also da habe ich mich richtig gegen gewehrt, war die Ansicht, dass ich mir sogar mein Leben, das ist jetzt sehr spirituell, dass ich mir mein Leben sogar ausgesucht habe. Die Zeit, die
Ja, doch.
Familie, ja, und das war am
Ja,
Anfang
schwer.
so, ich habe mir doch nicht ausgesucht, in was für eine unfassbar schlimme Situation ich reingeboren werde. Also hallo. Und irgendwann kam dann dieser Shift, dass ich dachte, wenn ich mir das ausgesucht habe, warum? Was kann ich daraus jetzt ziehen? Was habe ich daraus gelernt? Welche Fähigkeiten habe ich entwickelt in meiner Geschichte? Und wie kann ich das jetzt nutzen? Und das war so ein, wieder Gänsehaut, das war so ein, ja, wirklich so ein, wie man so schön neu sagt, Game Changer. Also das hat wirklich einiges verändert auch mit dem Blick auf meine Vergangenheit.
Ja, das war bei mir auch so. Also dieses, okay, ne, da gab es vielleicht irgendwelche Seelenverträge und Absprachen, wie auch immer. Das sind sehr spirituelle Sachen. Man muss das auch jetzt nicht unbedingt annehmen, wenn man, ne, erstmal diesen Widerstand hat. Aber für mich war auch diese Bücher, die ich dann so ein bisschen gelesen habe, ne, dieses, ja, so ein bisschen offener werden, ne, und nicht nur eben, okay, ich habe Diagnose, Depression, schwergradig, was mache ich damit jetzt? Sondern auch diese Frage, warum bin ich hier? Ne, das ist auch so eine Frage, die ja gerne in diesen kleinen Büchern von diesem Tom Strachey, ne, der ja auch ganz viel darüber schreibt, warum bin ich hier, habe ich Angst vor dem Tod und solche Sachen. Also das waren für mich echt so wertvolle Bücher, weil ich da auch mal drüber nachgedacht habe, warum bin ich denn hier, was ist denn meine Mission? Und, ne, und dann denke ich, okay, heute würde ich ja diese Rolle als Coach, ne, als Psychologin gar nicht erfüllen können, so wie ich das jetzt mache, wenn ich nicht all diese Diagnosen gehabt hätte und all diese Diagnosen auch durchlaufen bin, dann könnte ich meine Klienten überhaupt nicht so verstehen, wovon die sprechen. Also von dem her sehe ich es mittlerweile als sehr wertvoll und ich würde tatsächlich sogar mich heute für meine Essstörung immer wieder auch entscheiden und diesen Weg gehen. Also nicht alle Sachen, aber die Essstörung tatsächlich, weil es macht so auch eine ganz andere Verbindung zu seinem Körper, zu Diäten, was immer mehr kommt, ne? Und dieses ganze Thema Essen, dass es nur eigentlich darum geht, das satt zu machen und nicht Lifestyle und vegan und was der neueste Trend ist, das war für mich sehr wertvoll.
Also würdest du schon so einer Sinngebung und vielleicht auch so ein bisschen so eine Glauben, also einen Glauben zu hinterfragen oder für sich auch so große Fragen zu stellen, würdest du das auch als einen weiteren Punkt neben der Selbstverantwortung sehen, der hilfreich sein kann,
Ich würde
in der Heilung?
sagen, ja, aber es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt. Ne? Also wenn
Ja.
man jetzt gerade ne, mittendrin ist, stellt sich diese Frage nicht, weil dann sieht man überhaupt gar keinen Sinn und wahrscheinlich auch nicht in irgendeiner Art von
Ja.
Hilfe. Aber wenn man jetzt schon weiter ist, die Zuhörer, ne, und die sind schon vielleicht auch schon raus aus dem Gröbsten der Heilung, dann ist das schon wertvoll, um auch zu wissen, okay, wie lebe ich denn mein Leben jetzt weiter nach der Reha, nach der Therapie, ne? Welchen Beruf will ich denn wirklich? Ist das, was ich mache, auch wirklich so, dass ich das nicht später bereue, wenn ich ins Alter gehe. Also das finde ich schon wertvolle Fragen auf dem Heilungsweg, aber schon eher tendenziell für, wenn man das Gröbste mal irgendwo hinter sich hat. Ne?
Absolut. Stimme ich 100% Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. In bestimmten Phasen meines Lebens wäre das nochmal wie so ein Schlag ins Gesicht gewesen, ja, hätte mir jemand sowas ja gesagt.
Richtig,
ja,
genau.
Absolut.
Ja.
Also Selbstverantwortung zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt später, vielleicht auch so ein bisschen, ne, Spiritualität oder Glauben, Sinnfindung, oder Sinnfindung. Was noch? Was würdest du noch so, vielleicht ein weiterer Punkt?
Auf jeden Fall, dass Heilung möglich ist. Und ich glaube, das ist, ich lege mich da jetzt so ein bisschen vielleicht aus dem Fenster.
Mach das.
Aber ich sage, ja, also ich bin davon überzeugt, dass tatsächlich man jede Krankheit heilen kann. Ne? Also sowohl jetzt für den psychischen Bereich als auch für den körperlichen Bereich, insofern das vorbestimmt ist für einen, sage ich mal. Ja, also gerade bei körperlichen Erkrankungen, da sind natürlich viele, die sagen, ah, ich habe aber eine unheilbare Krankheit oder sowas. Also ich habe eine gute Freundin, die zum Beispiel MS selbst geheilt hat, ne, wo man auch jetzt nicht sagt, ach ja, das kann man mal so eben heilen. Ich bin da natürlich mehr so, ich sag mal, wie Menschen wie Joe Dispenza oder so. Ne? Als ich auf solche Leute gestoßen bin, hat sich nochmal mein ganzes Weltbild eigentlich verändert. Und ich bin jetzt natürlich mit ganz anderen Sachen irgendwo verbunden als früher. Und ich glaube, wenn man da jetzt noch gar keine Ahnung von Universum, Schicksal und was auch immer hat, dann ist das jetzt erstmal so ein bisschen schwer vielleicht. Aber ja, bitte nicht abschalten an der Stelle.
Ich glaube, meine Zuhörer nicht, die sind das, glaube ich, gewohnt.
Ich glaube einfach, dass jede Erkrankung, egal ob psychisch oder körperlich, erstmal ein Hilfeschrei ist vom Körper und von der Seele. Meistens eher in Kombi und es erstmal einfach so ein Hinschauen ist. Warum geht es mir gerade so und was macht denn die Krankheit? Also wenn ich jetzt sehr viel liegen muss, ne, sehr erschöpft bin, wie ging es mir denn davor? Habe ich davor mal nur durchgehustelt und durchgearbeitet? Dann ist das vielleicht auch gerade wichtig, dass ich jetzt mal in die Ruhe überhaupt komme und meinem Körper irgendwo spüren lerne auch. Und ich glaube, so ist das auch ähnlich wie mit Essstörungen. Also da geht es viel um Urvertrauen, ne, das irgendwo wieder zu bekommen, sehr viel um Mutter-Vater-Beziehungen, aber auch sehr viel eben um Wut, die man in sich trägt und auch Hass, weil Essstörungen sind halt immer auch ein selbstverletzendes Verhalten und somit ist es da wichtig hinzuschauen, ne, also an diese Wurzel zu gehen und ich glaube, die kann man in jeder Krankheit finden, nicht unbedingt alleine, sondern am besten in Form mit Hilfe von Therapie, Coaching, was auch immer.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man das so für sich erstmal annimmt, dass es immer eine Botschaft da dahinter gibt und dass man das irgendwo auch auflösen kann, zumindest so zu einem Grad, dass der Leidensdruck weg ist, dann macht das, glaube ich, viel Hoffnung einfach auf, wenn Heilung möglich ist.
Ja, absolut. Also so die innere Einstellung, so würde ich es jetzt mal zum Thema
so
Krankheit
das,
auch, ne?
Ja,
wie man
richtig
das sieht, denn die Frage bei bestimmten Verhaltensweisen, Symptomatiken, sich zu stellen, wozu dient es mir, fand ich
richtig,
auch sehr, sehr kraftvoll.
Ja.
Und das hat auch C.G. Jung, den ich ja so liebe, schon so betitelt, dass jede Krankheit, heutzutage Störung, eine Funktion haben, einen Sinn
richtig
haben
ja
und für dich sind, wenn du bereit bist, hinzuschauen und die Hinweise zu lesen.
Ganz genau.
Ach, perfekt.
Richtig.
Das war noch was ein rundes Gespräch heute. Ich würde gerne zum Abschluss, ja, obwohl ich mit dir noch stundenlang weiterquatschen könnte.
Ich glaube auch, aber ich glaube, es wird irgendwann zu lange.
Absolut. Absolut. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, was, mein Podcast heißt ja Emotional Freedom, ja, emotionale Freiheit. Was verstehst du unter emotionaler Freiheit?
Das ist eine gute Frage, muss ich sagen.
Intuitiv.
Ja, richtig, intuitiv. Intuitiv verstehe ich, also was mir als erstes gerade in den Sinn kam, war Selbstregulation tatsächlich, was ich erlernt habe. Also dieses Selbstregulationsfenster, was wir haben, also dieses Schwingen von, okay, ich bin mal echt fröhlich, ne, weil was richtig Cooles passiert, aber ich darf auch mal echt traurig sein, ne, wenn irgendwo mich gerade was auf der Welt bewegt oder ja, mich machen auch andere Dinge, ne? Also als hochsensible Person, ich schwinge da eh so ein bisschen wie so ein Flummi hin und her, aber einfach, das ist ja wie so ein kleines Kind, ne? Geht man in den Kindergarten, sieht man das auch bei den Kindern, die sind halt echt, im ersten Moment sind sie fröhlich und dann klaut jemand ihren Bagger, dann sind sie traurig und dann vertragen sie sich aber auch wieder. Also das finde ich halt, das ist eigentlich gesunde Selbstregulation. Ja, dass man wirklich auch, alle Emotionen sind wie ein Besucher und die kommen halt rein, wenn man sie reinlässt, aber dann gehen sie eben auch wieder wie eine Welle. Und das ist, glaube ich, das, was ich unter emotionaler Freiheit verstehe, dass sie nicht bleiben, bis sie aufgestaut sind, sondern sie gehen wie Besucher einfach bei uns aus, ein und aus, jeden Tag.
Wunderschön. Was für ein wunderschöner Abschluss für dieses ganz tolle Gespräch. Julia, ich freue mich so, dass du hier warst als meine erste Interviewpartnerin. Und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder bei deinem Podcast oder du nochmal hier. Davon gehe ich fest aus. Und wie gesagt, geht alle mal, ich mache das alles in die Shownotes auch noch rein, wie ihr mit Julia in Kontakt treten könnt und folgt ihr auf Instagram. Ich packe das alles unten rein. Und ja, Julia, ich wünsche dir einen wundervollen Frühling.
Dankeschön. Und
ja, lass es dir gut gehen und aus tiefstem Herzen alles, alles Liebe für dich.
Danke, danke, danke.
Ich hoffe, du hattest Spaß an dem Interview. Lass mir gerne mal deine Meinung da, wie du dieses Format findest. Und vergiss nicht, die positive Bewertung bei iTunes dazulassen. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge am 1.6. wieder. Bis dahin wünsche ich dir vom Herzen alles Gute, deine Thea.